Ja, die Jugend ist so zahlreich hier. Lass uns doch einfach nochmal das Lied von der JUCO von letztem Jahr singen, dass wir die Mauer bauen. Ja, um uns selbst als Schutz, aber auch umso mehr der Schutz um sein Haus. Ja, und wir dienen dem Herrn mit Freuden und bauen mit den Herrn.
Feind zu widerstehen. Dann lesen wir mal Matthäus 4, Vers 10. Den Vers kennen wir sicher alle. Es ist die Versuchung des Herrn. Und da heißt es, zunächst Vers 9, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wer stellt solch eine Forderung? Wer will dir alles geben, um angebetet zu werden? Ja, das ist der Teufel. Er hat den Herrn versucht. Und dann, wie antwortet der Herr? Da spricht Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein sollst du dienen. Wenn man das genau liest, dann ist es doch eine Bloßstellung. Die Antwort des Herrn. Satan sagte, bete mich an und ich gebe dir alles. Der Herr antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Und jetzt kommt's, ihm allein dienen. Das hat der Satan nicht gesagt. Aber er wusste es. Er möchte herrschen. Er möchte alle Menschen in seine Herrschaft bringen, dass sie ihm dienen, ihn anbeten. Er, der Herr ist. Der Teufel ist ein Lügner. Der Herr hat ihn bloßgestellt. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Jetzt lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Also um dem Versucher zu widerstehen, muss auch eine Mauer gebaut werden. Natürlich. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, und wie ihr euch von den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Amen. Sehr klare Aussage. Wir haben uns weggekehrt und widerstehen heute all diesen Götzen, all diesen Dingen der Welt und dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und jetzt wieder, wir müssen eine Mauer sein gegen alle Versuchungen. Jetzt lesen wir mal Galater 4, 8 bis 9. Es ist eine Galater geschrieben, eine Gemeinde in Galatien. Und da gab es schon ein Problem. Da heißt es jetzt, damals nun, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr als Sklaven denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ihr viel mehr von Gott erkannt worden seid, warum kehrt ihr abermals zu den schwachen und armen Elementen zurück, denen ihr abermals von Neuem als Sklaven dienen wollt? Vers 10, Tage beachtet ihr und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich mich vielleicht vergeblich um euch abgemüht habe. So ist es wohl doch nicht ganz so einfach, dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Solange es noch jemand gibt, der ständig als ein Versucher um unser Herz wirbt, unsere Gedanken wegzieht, uns mit den Elementen dieser Welt locken will, den anziehenden, attraktiven Dingen dieser Welt oder auch mit religiösen Eifer, mit dem wir versuchen, aus unserer Kraft Gott zu dienen. Da halten wir Gesetze, halten wir Tage, halten wir Feste, halten wir religiöse Dinge, ja ein, ja aus, und denken, wir dienen dem lebendigen Gott und sind in der Falle des Teufels gefangen, ihm versklavt, statt dass wir unserem Herrn dienen. Jetzt lesen wir mal noch Offenbarung 22, 3 bis 5. Das ist das Ende der Schrift. Da muss alles erfüllt sein in Gottes Plan. Vers 3. Und es wird gar keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen weder des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Dienst, den wir heute üben. Unserem Gott zu dienen. Vor unserem Gott zu stehen. Ihm zu dienen. In seinem Werk, ihn als seine Person über alles zu ehren, zu erheben, ja, bis dem Herrn alles untertan ist. Aber diesen Dienst müssen wir ein bisschen lernen, weil es gibt immer noch einen, diesen Satan, der alles dran tut, damit wir nicht unserem Gott dienen und nicht sein Reich und sein Kommen beschleunigen, weil das ist sein völliges Ende. Stellt euch mal vor, es gibt eine Zeit, es kommt eine Zeit, in der nur noch Gott angebetet wird und ihm gedient wird auf dieser Erde. Eine herrliche Zeit, voller Frieden, voller Gerechtigkeit, voller Lob. Der Herr ist wunderbar. Er hat ein Ziel mit der Gemeinde. Der Diener in der Gemeinde muss dieses Ziel kennen. Es gibt einen Diener, der war sonnenklar über dieses Ziel und genauso klar über den Weg, wie wir alle dieses Ziel erreichen können. Lesen wir mal Römer 1, Vers 1. Da stellt sich ein Diener vor, Paulus, ein Sklave Christi Jesu, ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und zwar war das verheißen in den ganzen heiligen Schriften schon. Und jetzt kommt ein Sklave Gottes, ein Diener Gottes. Ein Sklave ist jemand, über den sein Herr alle Rechte hat, der einem anderen gehört, der erkauft wurde. Und jetzt kann der Herr über diesen Sklaven verfügen. Paulus war so ein Sklave. Der Herr konnte über ihn verfügen. Und er konnte seinem Herrn dienen. Und er ruft sogar Gott zum Zeugen an für seinen Dienst. Das heißt, er steht vor seinem Herrn. Römer 1, Vers 9.
Denn Gott ist mein Zeuge, welche ich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes. Unablässig in meinen Gebeten steht euer
Gedenken. Amen. Da sehen wir sehr klar, er dient in seinem Geist. Er dient nicht irgendwie. Er benutzt nicht nur seinen Verstand, seine körperliche Kraft, seinen Willen. Er beruft sich auf seinen Geist. Er weiß, er hat den Geist empfangen. Der Herr lebt in ihm. Der universale Diener, dieser herrliche Christus, der gekommen war, um zu dienen, er lebt in ihm. Und in diesem Geist ist er eins in seinem Geist, eins mit diesem Diener, mit Christus. Und jetzt kann er sagen, ich diene in meinem Geist. Das heißt, er dient nicht mehr alleine. Er dient nicht mehr unabhängig, Er ist eins mit dem Herrn, dessen Dienst tadellos und vollkommen war und zum Ziel geführt hat. Paulus ist sehr weise. Jetzt müssen wir mal Römer 6, Vers 6 und 7 lesen. Paulus wollte ja nicht alleine das ganze Werk tun. Geht ja gar nicht. Er braucht die Gemeinde, er braucht die Heiligen, er braucht die Erlösten, er braucht die vom Herrn Erkauften, damit sie als Sklaven gemeinsam dienen können in diesem herrlichen Dienst. Und nebenbei, es ist dieser priesterliche Dienst, zu dem wir gemacht worden sind, Priestern königlich zu dienen unserem Herrn. Jetzt lesen wir Römer 6, Vers 6. Amen, ja. Wir kennen alle unseren Leib. Und wir kennen unseren Leib, bevor wir gerettet waren. Wem haben wir gedient? Wem hat ein sündiger Leib gedient? Als Sklave. Steht doch hier. So dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Wie ist das möglich? Dass du nicht mehr unter deinem Leib versklavt bist, in dem die Sünde wohnt. Das müssen wir alle wissen. Hier steht es. Da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde unwirksam würde. Also nicht abgeschafft, aber unwirksam würde. Dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen, das müssen die Gläubigen wissen. Wir müssen nicht mehr als Sklaven der Sünde dienen, den Begierden des Fleisches nachgeben, der unbeherrscht hat, den Verlockungen, der Maßlosigkeit, der Begierde. Was ist die Lösung von Gott? Wie hat er es geschafft, uns Sklaven, die so gebunden waren, so gefangen waren, so hilflos waren. Er hat den alten Menschen am Kreuz beendet. Lob den Herrn dafür. Das dürfen wir als Diener Gottes nie vergessen. Es gibt ja warnende Beispiele im Alten Bund schon. Die Rotte Korah haben wir gehört in der Sommerkonferenz. Die Söhne von Aaron, die mit fremdem Feuer geopfert haben und meinten, sie tun ein gutes Werk für Gott. Irrtum, Verblendung. Schade, sie mussten sterben, sofort. Ja, lesen wir noch Römer 7, Vers 6. Aber sind wir vom Gesetz gelöst, dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, damit wir in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens als Sklaven dienen. Ja, wir sind vom Gesetz gelöst. Wir sind gestorben. Den Forderungen des Gesetzes gestorben. Aber nicht, um nicht mehr zu dienen, sondern um in rechter Weise jetzt zu dienen. Um siegreich zu dienen, um nicht immer wieder durch die Sünde, die durch das Gesetz angeregt wird, unterliegen zu müssen. Ja, das ist ein Dienst in der Neuheit des Geistes. Und Paulus lehrt die Gläubigen, so sollt ihr dienen, so könnt ihr dienen. So allein, nur so ist es Gott wohlgefällig, euer Dienst. Wie ist es jetzt mit unserem Leib? Lesen wir Römer 12, Vers 1, der ja am Anfang so bloßgestellt wurde. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig, Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, es gibt in uns eine Kraft, die stärker ist als unser Leib, die unseren Leib beherrschen kann, damit unser Leib dem lebendigen Gott zur Verfügung steht. Ist das nicht wunderbar? Das müssen wir alle immer wieder erfahren, solange wir in dieser Welt leben, solange die Elemente der Welt uns umgarnen, uns verstricken wollen, unser Herz gewinnen wollen, wegziehen wollen vom Herrn. Aber wir leben in der Welt. Aber wir leben hier als Diener des lebendigen Gottes. Wir leben nicht in einem Kloster, wir leben in der Welt. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir leben in der Welt, um hier ein Zeugnis zu sein, ein scheinendes Licht, ein Salz zu sein, das jeder erkennen kann. Da dienen Menschen dem lebendigen Gott. Ist das nicht wunderbar? Das lohnt sich doch, auf dieses Leben, dieses Ziel, unser Leben auszurichten, schon als junger Mensch. Und es lohnt sich doch tausendmal mehr, als das beste Abitur zu machen, diesen Dienst zu lernen. Richtig investiert. Macht auch ein gutes Abitur. Aber es ist vergänglich. Kurze Zeit der Mühe. Und dann geht's gerade so weiter. Musste weiter lernen. Immer lernen, immer lernen. Und nicht bewähren und kämpfen, weil die Welt immer wieder gegen uns steht. Aber wir genießen diese herrliche Freiheit, im Geist zu leben, über diesen Dingen zu stehen und zu überwinden all diese Schwierigkeiten. Ja, lesen wir mal Römer 12, Vers 11. Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn als Sklaven. Eine wunderbare Verse. Wenn man von Vers 1 von dem Sklaven Paulus, der sich vorstellt, dann weitergeht, auf einmal hat er Menschen, denen er dient, und er sieht, wie sie dem Herrn dienen in ihrem Geist, brennend, als Sklaven dienen, brennend im Geist, dem lebendigen Gott dienen, hier auf dieser Erde. So eine kleine Schar damals in Rom. Das muss doch irgendwie ansteckend sein. Und jetzt lesen wir Römer 14. Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer darin Christus als Sklave dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Ich denke, welch eine Freude für uns an Gott, wenn er sieht, hier auf dieser Erde in Stuttgart gibt es Menschen, die dienen ihm wohlgefällig. Die haben verstanden, es geht um ein Reich. Es geht nicht um Essen und Trinken. Es geht um ein Reich. Es geht nicht um unseren Bauch, dem wir dienen. Gab es auch Gläubige, die haben das Ziel verpasst. Sie dienten ihrem Bauch in Philipper 3. Waren Feinde des Kreuzes Christi. Und dann noch ein Vers, Römer 16, 1. Da ist jemand, der scheint das Ziel erreicht zu haben. Römer 16, Vers 1. Wer ist das? Ihr Brüder, schaut euch um. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es der Heiligen würdig ist, und ihr beisteht, wo immer sie euch bedarf, denn auch sie ist vielen ein Beispiel gewesen, auch mir selbst. Diese Schwester ist in Ewigkeit erwähnt. Und hat sie Mangel gehabt in ihrem Dienst? Was steht hier? Worin immer sie euer Bedarf, steht ihr bei. Kümmert euch um sie. Seid dankbar. Versorgt sie. Sie hat so vielen gedient. Wenn es nicht dienende Schwestern gäbe, ich glaube, die Gemeinde wäre nicht hier, wie sie ist. Das müssen wir ehrlich zugeben. So, ich möchte als Bruder der Schwester nacheifern. Ja, Herr Jesus Christus, das war ein kurzer Streifzug durch den Römerbrief, weil der Römerbrief zeigt alle Lehren des Neuen Bundes in aller Klarheit, kurz und knapp, vom Anfang bis zum Ziel. Lies die Bibel, lies den Römerbrief, bewahre das Wort im Herzen. Denk an Offenbarung 22. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs, weil es ist so wichtig, dass wir im Geist dienen. Jetzt frag mal deinen Nachbarn hier, wie kennst du deinen Geist? Frag mal jeder den Nachbarn, kennst du deinen Geist? Wir sind ja alle vom Geist geboren. Wir wissen, dass wir Gott anbeten sollen im Geist und in der Wahrheit. Und wir wissen, dass wir Gott im Geist dienen sollen. Natürlich kennst du deinen Geist. Darüber müssen wir immer wieder Gemeinschaft haben. Das sind unsere Erfahrungen mit diesem lebendigen Gott. Du kannst doch schlecht jemandem dienen, den du gar nicht kennst, der dir so ferne ist, über den du nur was gelesen hast. Deswegen kam doch dieser Diener, nachdem er gestorben war, uns erlöst hat, herausgerettet aus der Sklaverei der Sünde und aufgefahren ist und zum Geist geworden ist, um in uns hineinzukommen und eins zu werden mit unserem Geist, damit wir jetzt in unserem Geist eins mit dem Herrn Geist dienen können und ihn kennen können und wissen können, was ihm wohlgefällig ist. Und das müssen wir lernen. Und das wächst. Wie ein Leben wächst, so wächst auch der Dienst. Wir können lernen von älteren Geschwistern, erfahrenen Geschwistern und an ihren Dienst sehen, wie man im Geist dient. Wir sehen es nur äußerlich. Aber die Quelle dieses Dienstes, wenn er Leben gibt, ist der Geist. Und darum geht es. Und das können wir alle lernen, vom Kleinsten bis zum Größten. Sagt er, alle kennen ihn. Alle kennen mich. Das heißt, alle können dienen, wissen, was mir gefällt. Der Kleine, gerade Wiedergeborene, weiß das in seinem Maß. Der schon 50 Jahre Gemeindeleben kennt, der hat viel gedient und weiß viel, wie man dem Herrn wohlgefällig dient. Dann kann man lernen von einem Vorbild. Doch wunderbar, so viele junge Leute und so viele Vorbilder in der Gemeinde. Was ein Schatz. Was eine Hilfe, um dem lebendigen Gott zu dienen, dass es wohlgefällig ist und zum Ziel führt. Ich möchte in diesem Lauf schneller zum Ziel kommen, schneller lernen. Als Student habe ich viel Nachtschichten gemacht, zu lernen. Jetzt lese ich manchmal nachts die Bibel, aber viel zu wenig noch. Das Wort ist so reich, aber es ist immer die Freiheit im Geist. So ein Genuss und so eine Freude sollten wir nie genug davon kriegen, uns mit dem Herrn zu beschäftigen und es zu genießen, dass wir ein Geist mit ihm sind und er uns nie wieder verlässt, in Ewigkeit nicht, sich vielmehr immer reicher offenbaren möchte und immer reicher in uns Wohnung möchte und immer kostbarer in unserem Herzen wird. Und doch haben wir gelesen hier, wir müssen aufpassen, nicht nur schwärmen, nüchtern sein und aufpassen, dass wir nicht in einen Fallstrick geraten, nicht unter ein Gesetz geraten durch Übereifer, durch falsches Feuer. Vielleicht nehmen wir das mit im Geist, dienen, dem Herrn dienen im Geist, das zu lernen. Ich betone mal lernen. Dienen lernt man. Stelle. Es ist nicht angeboren. Jedes Kind lernt das menschliche Leben von Kindheit an. Wir lernen das göttliche Leben von Kindheit an, von der Wiedergeburt an. Wir lernen Christus, seitdem er in unserem Geist ist. Wir lernen von ihm. Wir haben das Wort und wir haben die Person in uns. Ist doch wunderbar ausgerüstet. Lasst uns dieses Lernen lernen. Mit Freude lernen, dem lebendigen Gott zu dienen. Amen.
In der Hausversammlung, in der gemeinsamen, wir sind in 2. Korinther gewesen. Und ich möchte mal ein kleines Beispiel dazu geben, ein einfaches Beispiel, um zu verstehen. Gott, den Herrn anbeten, ihm allein dienen, wir müssen ihn kennen. Und dann haben wir 2. Korinther 2, Vers 14 und 15 erst. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit im Triumphzug einherführt in dem Christus und durch uns den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind Gott, wir sind für Gott, ein guter Geruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Ich möchte mal ein kleines, einfaches Beispiel geben. Ich weiß nicht, wer Paul Bocuse kennt. Das ist ein bekannter französischer Koch, ein sehr guter Koch, Sternekoch. Der hat auch ein Kochbuch hervorgebracht. Wenn du jetzt für diesen Koch kochen müsstest, du bist jetzt angestellt, musst für ihn kochen, dann guckst du mal, dass du nach seinem Kochbuch kochst und guckst, dass keine eigenen Würze reinmachst. Er wird es erkennen. Wenn du kochst nach diesem Kochbuch und er wird hineinkommen, er wird diesen Geruch riechen. Er wird sagen, genau nach Rezept, wohlriechend, gut, unverfälscht, rein, lecker. Die meisten kochen wirklich ihre eigene Suppe. Überall kochen sie ihre Suppe nach ihrem eigenen Rezept. Kein Wohlgeruch. Der Herr wird die Suppe nicht annehmen. Der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Mir hat diese Suppe nie geschmeckt. Diese Anbetung nicht geschmeckt. Aus eigener Kraft, eigenen Vorstellungen. Nicht. Im Geist und in der Wahrheit. Wenn wir so den Herrn kennen, jeder so den Herrn kennt, und nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist, wirklich diesen weiteren Schritt machen, den Herrn wirklich kennenlernen. Und das ist ein ganzes Leben, genau. Am Anfang wirst du die einfachen Rezepte kochen aus diesem Kochbuch. In diesem Kochbuch sind alle Varianten drin. Du kannst ganz einfach deine erste Suppe kochen, im Bild gesprochen. Nachher werden die Rezepte komplexer. Wenn du reifer geworden bist, du kannst weitere Speise bereiten, kannst sie austeilen, wird dem Herrn alles ein Wohlgeruch sein. In dieser Welt, wenn wir so gerüstet und gewachsen sind, wir werden in dieser Welt ein Wohlgeruch sein. Zuallererst dem Herrn, was ich gelesen habe, dem Herrn Wohlgeruch, vor denen, die gerettet werden und die verloren gehen. Ihm sind wir ein Wohlgeruch. Und dann steht aber weiter, den einen vom Leben zum Leben. Samstag auf dem Markt, den Bruder getroffen, wir hatten gleich Gemeinschaft unter dem gleichen Wohlgeruch, tatsächlich. Dieser Bruder hat den Herrn auch gekannt und es war kostbar, war schön. War der gleiche Herr, die gleiche Liebe zu ihm auch. Klar, wir müssen alle wachsen, alle auch vom Herrn mehr Licht bekommen, auch über sein ganzes Werk. Aber wir sind auch denen, die verloren gehen, ein Geruch vom Tod zu Tode. Das muss man auch sehen. Wir schmecken nicht jedem gut da draußen. Viele lehnen dieses Gericht ab. Sie wollen es nicht. Sie essen lieber was anderes. Und dann sagt Paulus auch voller Zuversicht, also zumindest unter uns, dass er in 2. Korinther 2, Vers 3, das Ende, habe ich doch das Vertrauen zu euch allen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Gehört, dass wir alle das Gleiche wollen. Wir wollen das Gleiche kochen, die gleichen Rezepte aus dem gleichen Kochbuch, dem gleichen Herrn, dass wir ihn alle kennenlernen wollen, Herr Jesus Christus. Und dann wird die Gemeinde immer ein Wohlgeruch sein. Okay, da dürfen alle wachsen, voneinander lernen. Wenn wir gestrauchelt sind, dann wird uns der Herr aufhelfen, wird uns zur Buße leiten. Die Liebe kommt wieder aus dem Leib, nimmt wieder auf. Wir dürfen heilen, dürfen wachsen. Zur Herrlichkeit, okay, bis zum Ziel kommen, vom Kleinsten bis zum Größten. Diese Hoffnung haben wir für alle. Diese Hoffnung haben wir für unsere Jugend. Gell? Wir freuen uns mit euch, dass ihr jetzt so in eine Gemeinschaft kommt und öffnet euer Herz im völligen Maß, wie es noch möglich ist. Der Herr wird euch reich belohnen. Amen.
Ich bin gerade anschließend. Freitagabend hat mich eigentlich etwas erschreckt. Ich war innerlich so sehr getroffen, einen solchen Menschen zu sehen, wie den Paulus, der eine Gemeinde ermahnt hat und ihnen einen langen Brief geschrieben hat. Und wie er hier steht in 2. Korinther 2, Vers 4, denn ich schrieb euch aus viel Drangsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich ganz besonders zu euch habe. Er hat eine sehr, sehr persönliche Last gehabt, wirklich schwer. Und ich war so berührt, als ich wir kennen den 1. Korintherbrief, was für eine Gemeinde das war. Ich möchte nicht darauf eingehen, was für Sünden sie getan haben oder was für Sünde, aber er dachte, wie haben sie es verkraftet? Wie haben sie es verkraftet? Er wollte ihnen doch nicht Traurigkeit bringen, sondern er wollte sie ermutigen, befestigen. Und dann heißt es hier in Vers 12, ferner als ich wegen des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Also es war äußerlich, war eine wunderbare Öffnung fürs Evangelium. Aber der nächste Vers sagt, ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. Das zeigt, er ging nicht nach dem Äußeren, sondern nach was innerlich in ihm geschah, wie der Geist in ihm reagiert hat. Weißt du, der erste Bund ist nach dem Äußeren, du sollst irgendwie ein Gesetz halten. Aber der Geist ist es, der in ihm sprach, das hat mich berührt. Er wandelte und diente im Geist. Und er hatte keine Ruhe in seinem Geist, weil er Titus nicht fand. Eigentlich habe ich zu ihm immer gedacht, oh, dein Bruder Titus, der fehlte hier. Aber dann habe ich weitergelesen und gelesen, dann merkte ich, dass der Titus sollte ihm eigentlich berichten, wie die Korinther sein Schreiben aufgenommen haben. Und da bin ich am Kapitel 7 hingekommen. Da heißt es, also hier heißt es in Kapitel 2 noch, dass er nach Mazedonien reiste. In Kapitel 2, Vers 13, er hatte keine Ruhe im Geist und er nahm Abschied und zog fort nach Mazedonien. Und dann in Kapitel 7, Vers 5, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste, aber Gott, der die Gebeugten ermutigt, hat uns ermutigt durch die Ankunft des Titus. Jetzt kommt der Titus und berichtet ihm. Das hat mich gefreut. Und da heißt es nachher in Vers 7, und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch die Ermutigung, mit der er wegen euch ermutigt worden war, den Korinthern ermutigt worden war, er berichtete uns von eurer Sehnsucht, eurem Wehklagen, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Das hat mich berührt, solch ein Mensch zu sein, der solch eine Last hat und der keine Freude hatte, keine Ruhe in seinem Geist, weil wie nehmen die eigentlich das alles an, was ich ihnen geschrieben habe, so schwer. Aber wenn ihr das weiterlest, der Brief ist ihnen doch zur Errettung geworden. Sie haben sich gewendet, sie haben Buße getan. Und ich bin froh darüber, dass wir solch einen Geist in uns haben. Ich habe zum Herrn gesagt, diesen Geist möchte ich noch mehr kennen. Sein Geist reagierte ihm, auch wenn die Tür vom Herrn war. Ach, Herr Jesus, ich lobe den Herrn. Danke ihm, dass der Herr uns solch ein Gespür für den Geist gegeben hat. Amen.
Ich möchte nochmal den Vers lesen, Römer 12, den Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebe zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder auch Paulus als Sklave des Herrn. Also immer wenn ich das Wort Sklave höre, dann schrecke ich mal zurück. Dann denke ich, oh, das ist ja nichts Feines, Sklave zu sein. Das mache ich nicht gern, das will ich nicht. Aber in meiner Erfahrung, immer wenn ich meinen Leib gegeben habe als Opfer, der Herr hat es noch nie nicht belohnt. Es ist nicht so, dass wir da leiden und dass es so ist, dass ich denke, naja, jetzt muss ich schon wieder was lassen, das darf ich nicht, jenes darf ich nicht. Das ist nicht die Wahrheit, sondern sein Leib zu geben als lebendiges Opfer, Gott belohnt es immer. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber manchmal wache ich nachts auf. Vielleicht so um 3 Uhr in der Früh wache ich auf und ich kann dann immer einschlafen. Und dann drehe ich mich von einer Seite auf die andere Seite und dann versuche ich einzuschlafen. Und denke, jetzt musst du doch langsam einschlafen. Aber das funktioniert nicht. Und dann denke ich, wenn ich jetzt schon nicht schlafen kann, dann denke ich halt über Gott nach. Dann denke ich über den Herrn nach. Nämlich irgendein Wort, das mir einfällt und fange an, drüber nachzudenken. Dann werde ich erst recht nicht müde. Dann werde ich wach. Und der Herr fließt mit seinem Leben. Der Herr belohnt es. Er lässt es nicht unbelohnt. Wenn immer wir bereit sind, etwas zu lassen, egal was es ist, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, und uns zum Herrn wenden in unserem Geist, der Herr belohnt es und das Leben fängt sofort an zu fließen. Also kann ich nur ermutigen, Sklaven zu werden. Nicht Sklaven für diese Welt, sondern Sklaven für den Herrn in unserem Geist.
Matthäus 4 nochmal, Vers 10. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein sollst du dienen. Das ist die Antwort vom Herrn auf die Antwort von Satan. Bete mich doch an. Er fordert gar nicht auf, ihm zu dienen, aber dem Herrn war bewusst, wenn er ihn anbetet und die Herrlichkeit bekommt, dann dient er auch Satan. Er hat sich aber entschieden, ich diene alleine dem Herrn, also dem Vater. Und diese Entscheidung müssen wir auch immer wieder neu treffen. Weil wenn wir die treffen, dann Vers 11, da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Also der Herr hat sich entschieden, Gott zu dienen und ihm wurde gedient von Engeln. Dient dem lebendigen Gott. Wir wollen immer zuerst wissen, ja, was heißt denn und wie und kann ich überhaupt, aber ich will dir dienen. Weil wenn du nicht dienst, dann dienst du dem Feind automatisch. Das ist so. Oder Götzen. Aber ich will dem lebendigen Gott dienen. Und dann habe ich eine Frage, was gefällt dir denn? Er wird antworten. Selbst im Alten Testament, Psalm 40 zum Beispiel, sagt, ich habe keinen Wohlgefallen an Opfern, aber einem durchbohrten Ohr, wie der Sklave, der hat sich das Ohr durchbohren lassen, da hat er Wohlgefallen. Das heißt, er wird uns antworten, wie wir dienen sollen. Oder auch, wenn wir sagen, ich kann das gar nicht, vielleicht dienst du mit deinem Eifer und merkst, er nimmt es da nicht an. Ja, wie denn? Zeig mir, wie soll ich dir dienen? Ich kann doch gar nicht. Und sagt, ja, ich gebe meinen Sohn. Und so können wir wirklich diesem lebendigen Gott dienen. Und so ein Vorrecht. Und ich freue mich so, dass so viele Jugendlichen auch entschieden haben, zu JUCO zu gehen und dem lebendigen Gott zu dienen. Und wir lernen alle gemeinsam. Lob den Herrn.
Mich hat die Frage heute berührt. Kenne ich meinen Geist? Was kann ich darauf antworten? Irgendwie hat mich das berührt, weil so im ersten Moment dann, ja, eigentlich kenne ich meinen Geist ja schon, aber irgendwie doch nicht manchmal und ich lerne ihn immer wieder neu kennen. Und dann war ich einfach erinnert an Philipper 3, 13. Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ganz ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse ständig, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Bei der Frage, wie gut kenne ich meinen Geist, was ist der Geist, wie arbeitet der? Es gibt so viel da noch zu entdecken und das ist, was ich irgendwie tun möchte, auch auf der JUCO, aber auch nicht auf der JUCO, irgendwie danach und heute. Und ich möchte meinen Geist einfach mehr kennenlernen, dass ich dann das nächste Mal, wenn ich die Frage im Kopf habe, dass ich dann da mehr erzählen kann, dass ich Gemeinschaft haben kann drüber. Und ich wollte noch Vers 14 und 15 lesen, komplett. Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Alle nun, die erwachsen sind, lasst uns diesen Sinn haben. Und wenn ihr in irgendeinem Punkt anders denkt, so wird auch Gott auch dies offenbaren.
Der Hebräerbrief endet: Es grüßen euch die aus Italien. Die Gnade sei mit eurem Geist. Und das ist aber auch echt so. Es grüßen euch die aus Italien. Und die Gnade sei mit eurem Geist. Lob den Herrn. Wir waren zur Sommerkonferenz dort in Rodeneck und da war die beiden letzten Drittel vom Hebräerbrief. Und der Herr hat uns auch zum Dienen geführt. Und der Titel war: Mit dem hohen Priester Christus zur Reife gelangen. Also die Hebräer waren auch in der Gefahr, abzuweichen von diesem wunderbaren Dienst im neuen Bund, von dem Dienst des Geistes. Und in Kapitel 5 und 6 sagt er auch: Ihr solltet schon weiter sein und gereift sein und man muss wieder Grund legen. Aber feste Speise ist für Gereifte, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und dann in Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk vergäße und die Liebe, die ihr seinem Namen erzeigt habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber ernstlich, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur völligen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet. Ja, unser Dienst hat auch immer wieder die Notwendigkeit, vorwärts zu kommen. Aber wir kommen vorwärts ins Allerheiligste, zum Thron der Gnade. Lob den Herrn. Wir wissen, wo wir hinkommen, wo der Anker ist für uns. Und dann gehört auch dazu, Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Ja, es war auch der Glaube wichtig, die Geduld. Ich will auch noch kurz sagen zu Kapitel 12, da ist auch nochmal: Richtet die matten Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht noch ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt wird. Ja, es war auch gut zu hören, was nicht den Dienst fördert. Das ist zum Beispiel Sünde, die uns ständig umstrickt, Ballast. Und es sind Warnungen hinterlegt hier im Hebräerbrief. Das brauchen wir auch, aber nicht, um uns in allzu große Traurigkeit zu bringen, sondern damit wir weiter nachjagen, seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Lobe den Herrn. Ja, schließen wir die Versammlung auch mit dem Gott des Friedens, der aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Der rüst euch aus in jedem guten Werk. Lobt den Herrn.